Es ist Freitag, der 27. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie endlich wieder einmal bei uns zu Gast ist, nachdem sie sich, möchte ich sagen, ja schon zwischenzeitlich an den Deutschlandfunk Kultur verschleudert hat. Und ich habe eifersüchtig auf Corbinian Frenzel geblickt und dachte, was hat der Mann, was ich nicht habe? Aber gut, ich will da bei unserem befreundeten Schwesternsender da gar nicht weiter. Also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, es ist toll, dass sie wieder da ist, denn sie betrachtet Gesellschaft, sie betrachtet Politik und Kultur als Journalistin, als Kolumnistin, unter anderem für den Stern, für die Süddeutsche, für die Taz. Ich feiere sie hier regelmäßig gern und oft. Guten Morgen, Jagoda Marinic.
Guten Morgen, Micky Beisenherz.
Ich bin da irgendwie in so eine Art toxische Männlichkeit abgedriftet. Ich weiß auch nicht, was da mit mir durchgegangen ist. Aber
wann genau?
Als ich Corbinian Frenzel da, ja.
Ja, du musst mich abtreten an den Deutschlandfunk Kultur. Könnte man ja, wie nennt man das, toxische Minderwertigkeit, wenn man nicht öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist, oder was ist das?
Ja, ich hatte schon so putinsche Züge jetzt gerade, ne? Also wirklich so ein, ja, ich weiß auch nicht.
Ich habe zum Glück die Kamera weggemacht. Du kannst ja, Putin.
Ich sitze an einem sehr kurzen Tisch.
Ja, ich habe es gleich weggemacht. Ich habe 3 Sekunden von deinem Putin-Gesicht gesehen und gleich weg damit heute Nacht.
Du, also es gibt Leute, die halten es deutlich weniger lange als 3 Sekunden mit mir aus. Das nur am Rande. Übrigens, gestern Abend war ja Germany's Next Topmodel und das Finale, und ich gehe fest davon aus, Jagoda, du hast es gesehen, du hast es geguckt, oder?
Ja, du willst mich immer so eiskalt aufs Glatteis führen, immer die ersten 3 Sekunden. Da muss ich immer alles outen, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Ich habe 2 Szenen, glaube ich, gesehen. Einmal haben die Frauen irgendwo geheult in irgendeinem Zimmer, und da habe ich sie sofort weggeschaltet, und das andere Mal saß Heidi Klum hinter einem Tisch und hielt Fotos in der Hand, und dann gab es ganz dramatische Musik und ich habe es auch ganz schnell weggesappt. Also das sind so meine 2x3 Sekunden mit Heidi Klum und GNTM.
Ja, ich glaube, es reicht auch. Gewonnen hat, glaube ich, die Dünne, die immer so gedemütigt wurde. Ich habe wirklich
Welche
auch
war
keine
da
Ahnung.
Nicht dünn?
Ich habe es nicht gesehen. Ich fand es nur bemerkenswert, dass Rezo ein Video gemacht hat, wo er jetzt wohl irgendwie, wahrscheinlich heißt es wieder die Zerstörung von Heidi Klum, und da hat Rezo aufgedeckt, dass die jungen Frauen bei Germany's Next Topmodel teilweise schlecht behandelt werden. Da habe ich gedacht, ja, danke.
Ich bin auch immer wirklich begeistert vom deutschen Aufklärungsjournalismus. Wirklich. Also das ist
Wahnsinn.
So,
ja, alle haben uns in Heidi Klum getäuscht.
Ja, wir alle haben eigentlich nur gedacht, es ist eine humanitäre Aktion, ne, wo sie Frauen helfen möchten, sich schöner anzusehen und Geld mit ihrem Aussehen zu verdienen. Und dann kommt jemand investigativ. Aber ich glaube, ich darf nicht über Rezo lästern, weil der kommt da sofort auf Twitter und schimpft.
Ach so.
Ja, also alles, Roger, alles gut gemacht.
Ja,
und nein, am Ende wollen wir doch alle sein wie Rezo.
Die gute Tat des Tages.
Ich dachte, man meldet mal erstmal was Positives zum Start. Der eben schon erwähnte Deutschlandfunk Kultur meldet, die Sesamstraße gibt es jetzt für geflüchtete Kinder auf Ukrainisch. Der NDR teilte in Hamburg mit, Clips mit Ernie und Bert und anderen beliebten Figuren seien jetzt neu in der ARD-Mediathek und auf kika.de abrufbar. Das ist doch toll. Also jetzt quasi mal Krümelmonster statt Kremlmonster. Aber das ist natürlich ein toller Service. Also für die Kinder, die in Deutschland angekommen sind, ist das ja auch sicherlich eine kleine Hilfe, um in diesem Land, wie man so schön sagt, anzukommen. Oder habe ich da in meiner Gefühligkeit irgendetwas übersehen?
Ich glaube, die Geste ist ja eigentlich ganz schön. Also ich bin die Letzte, die da was sagt. Aber ich würde mich freuen, wenn sie dieses, wie heißt das, wo wir auch als Kinder immer gehört haben, dieses Wer, Wie, Was, Wieso, Weshalb, Warum, dieses
so.
Ding, wie hieß, was war denn das? Da war doch irgendwas mit
Das ist doch die Sesamstraße, ne?
Ach, das war die Sesamstraße.
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau, 1000 Sachen, die gibt es überall zu sehen. Ja.
Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder wer dich fragt, bleibt
dumm. Nein, wer nicht, ja doch, also, naja, sag es mal so, das könnte für unseren Podcast ein schöner Slogan sein. Micky, wer dich fragt, bleibt dumm.
Das sag ich jetzt. Also Kindheit, ja genau. Also sorry, ich dachte, es gerade war eine eigene Sendung. Aber ich glaube, dann habe ich es verwechselt mit dem Ding, wo man auf die 7 Buchstaben auf dem Boden springt und dann muss
Ach so,
man
1, 2
wissen.
Oder 3 oder sowas?
Genau, das.
Oder?
Ja, genau
ja,
das.
Aha.
Aber Sesamstraße, ich weiß schon, war das mit den Krümeln. Und ich dachte aber immer, die sei eigentlich Englisch.
Ja, ist sie ja eigentlich auch. Sesame Street, ne? Und das ist aber dann, gibt ja einen deutschen Ableger und der NDR produziert das Ganze. Und man kann es jetzt halt auf Ukrainisch gucken. Übrigens gibt es dieses Angebot ja auch für die Sendung mit der Maus und die Logo-Kindernachrichten.
Jetzt gibst du, du hast irgendwas synchronisiert da. Du machst es doch jetzt hier mit Absicht. Du hast irgendein Krümelmonster synchronisiert.
Nee, ich bin ja bekanntermaßen Grobi. Warte, jetzt bin ich nah.
Musste ich doch.
Jetzt bin ich nah. Ja, jetzt kann ich es ja zugeben. Ja.
Ich wusste es.
Die Schlagzeile des Tages.
Stromausfall, Friedenskonzert in Hamburg unterbrochen. Davon berichtet die Hamburger Morgenpost. Stars wie Sascha Glasperlenspiel und Lotto King Karl, RednerInnen und Hilfsorganisationen wollten am Donnerstag bei der Friedenskundgebung Sound of Peace an den Hamburger Landungsbrücken ein Zeichen für den Frieden setzen. Gegen Abend musste das Konzert wegen eines Stromausfalls aber unterbrochen werden. War es Putin persönlich, der den Strom schon abgedreht hat, weil er gesagt hat, Freunde, mit mir nicht?
Ja, gibt es denn nicht dieses einen Song, dieses Higher Power? Irgendwas ist da Higher Power. Ich weiß nicht. Aber ich
ja gut, aber was entdecke ich denn da für Seiten an?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, du hast. Kurz vor Bonnie Tyler.
Gerd, das war doch Bonnie Tyler. Higher Power.
Also, ich weiß es nicht genau. Ich kenne es gar nicht.
Ich habe keine Ahnung. Aber es kommt jetzt eigentlich höhere Macht. Weißt du, ich komme jetzt, oute mich jetzt hier so. Ich finde es echt toll, dass wir diese ganzen Benefizsachen machen. Aber
ja,
ich fühle mich im Moment damit auch nicht mehr so wohl. Weißt du, weil ich meine, drüben ist Krieg und wir wollen was Gutes machen. Dann machen wir Konzerte. Aber ich weiß nicht, ob wir das immer alles so über diese Konzerte lösen müssen. Also ich finde es gar nicht schlecht, dem mal einen Stecker zu ziehen und dann müssen wir uns was anderes überlegen, als das so, über Konzerte so, ja, zu lösen. Und vielleicht gehen wir doch mal zu Olaf Scholz und
ja,
singen ihm kein Konzert, sondern singen ihm vielleicht, was wir sonst so denken darüber, dass man dieses deutsche Zögern so lange mit ansieht, mit guten und schlechten Gründen. Aber
Olaf Scholz ist ja gar nicht da. Der ist ja in jedem anderen Land außerhalb der Ukraine. Der ist demnächst auch noch auf Temptation Island. Bevor er nach Kiew muss, ist er selbst. Also das ist es ja, du wirst ihn ja gar nicht erwischen. Aber diese Konzerte, die, ich verstehe ja, was du meinst, und ich bin ja auch kein großer Fan von Symbolik.
Nein,
in dem
ich finde die Konzerte schön, aber es ist halt Krieg, weißt du? Und ich denke langsam so, wir reagieren mit den uns üblichen Mitteln und dann gibt es wieder die Konzerte und ich finde es gut und wir fühlen uns danach besser. Wir haben schöne Bilder und Instagram leuchtet und funkelt und das Tolle ist, wir haben sogar Geld, das wir rüberschicken. Ja, es ist alles was Gutes und so.
Sogar eine Menge, ne?
Also ja, letztlich bin ich auch umgefallen, 12 Millionen oder so. Es ist super und ich
in
will
Berlin,
kein,
genau,
ich, ja, ich will jetzt auch nicht in die Suppe spucken, aber ich denke mal, wir können es auch ein bisschen billiger haben. So schwer ist Demokratie vielleicht gar nicht und wir sollten vielleicht mal wirklich alle vors Kanzleramt und wenn es gab auch mal eine Friedensbewegung mit mehr dem, ich finde im Moment sind wir so mit diesem Krieg, alle schimpfen auf Twitter, alle motzen, aber so richtig, dass man sich überlegt, dann gibt es offene Briefe, geschlossene Briefe, Postkarten.
Ja,
also ja, aber wo ist eigentlich so die Zivilgesellschaft, die hilft und mitleidet? Jetzt machen wir, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen planlos, aber ich finde diese Stecker ziehen ganz gut, weil wir können uns ja mal umorientieren, ob wir nicht doch irgendwie vors Kanzleramt gehen und fragen, wo ist Olaf Scholz?
Also ich kann ja auf jeden Fall sagen, wo Henry Kissinger ist. Der hatte sich nämlich gerade eben auch geäußert. Übrigens wird Henry Kissinger heute 99 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, also ein Jahr älter als Joe Biden. Und es gibt eine Meldung vom Tagesspiegel nach Vorschlag Henry Kissingers. Zelensky lehnt Gebietszugeständnisse an Russland entschieden ab. Politiker und Zeitungen aus den USA sehen nur einen Ausweg aus dem Ukraine-Krieg: territoriale Zugeständnisse. Zelensky kritisiert den Vorschlag scharf. Es war ja so, dass Henry Kissinger, der legendäre ehemalige US-Außenminister, den Vorschlag gemacht hat, dass doch die Ukraine die 2014 annektierte Krim Russland überlassen solle. Und daraufhin sagte dann Zelensky, man hat den Eindruck, dass Kissinger nicht das Jahr 2022 auf seinem Kalender stehen hat, sondern das Jahr 38 und dass er glaubt, er spreche nicht in Davos, sondern in München zu einem Publikum von damals. Naja, und gleichzeitig hat ja Lavrov, der russische Außenminister, ebenfalls moniert, dass Zelensky kein guter Verhandlungspartner sei, weil er sich irgendwie auf nichts einlassen würde. Nur die Frage, was könnte denn zu einem Gelingen der Friedensverhandlungen führen, wenn nicht ein Satz wie zum Beispiel, komm Wladimir, dann nimm du die Krim. Wie soll das denn alles weitergehen?
Du meinst, das begann ja auch mit diesem Artikel in der New York Times, ne, die dann irgendwie angefangen haben mit dem Editorial Board zu fragen, brauchen wir nicht eigentlich eine andere Strategie und muss man nicht über die Ziele reden und dann kam dann in Deutschland so ein Aufschrei, ja, die New York Times klingt jetzt wie Sarah Wagenknecht, wo ich auch immer denke, so, wo anfangen, Micky? Fange ich an bei legendärer Henry Kissinger?
Ja, legendär ist ja vieldeutig,
genau,
ne?
Genau, ja, legendär.
George W. Bush ist auch legendär,
ja, auf eine Art. Und vielleicht müssen wir daran mal mal erinnern, wie legendär Henry Kissinger war. Ich meine, Christopher Hitchens hat einen ganzen Text, The Trial of Henry Kissinger. Und es gab im Guardian 2002 die Frage, wenn man Milosevic vor den Menschenrechtsgerichtshof sperrt, müsste da nicht auch Henry Kissinger hin? Ja. Ich meine, die ganze Strategie, Vietnam, Laos, Kambodscha, B-52-Bomben, hunderttausende Agent Tote, Orange. Agent Orange, das ist Henry Kissinger. Und ich frage mich, wie lange wir solche alten Herren, die irgendwie das Häkchen legendär World Order, die kennen die Weltordnung. Vielleicht ist das halt die Weltordnung von gestern. Und vielleicht sind Leute wie Henry Kissinger auch wirklich eingeladen, sich in ihren Ruhestand zu setzen. Und ich respektiere wirklich die Erfahrung, wirklich, ich respektiere das Alter. Aber dass wir einen Mann, der mit einer so krassen Unverfrorenheit und so einer Inhumanität, ich meine, der hat Sätze von sich gegeben, auf die er stolz war, das sind eigentlich wirklich Menschenunrecht, auf das er stolz war. Ne? Kontrollier Öl und du kontrollierst Nationen, kontrollier das Essen und du kontrollierst die Leute. Das war ein knallharter Machtpolitiker, ein menschenverachtender.
Übrigens ein Satz, der so Putin auch hätte entfahren können, der letzte Satz. Ne?
Kontrollierst
Essen, kontrollierst die Leute, Stichwort Kornkrieg beispielsweise.
Genau das. Und genau das dachte ich. Und natürlich wird ein Henry Kissinger die Welt eher so sehen, wie Putin sie sieht. Und ja, damit hätten wir Frage 1 gehört. Warum muss überhaupt Henry Kissinger noch irgendwie meinen, dass er die vermittelnde Lösung hat? Wir brauchen eine neue Diplomatie. Wir brauchen vielleicht wirklich eine neue Weltordnung, die sich nicht mehr aus der Brille diese Kissingers speist. Nummer 2, die Krim abgeben. Ich meine, ich hatte jetzt diese Woche eine Veranstaltung mit einer Autorin, die ich organisiert habe, aus der Ukraine, Benefits-Lesung, und wir haben danach geredet und sie sagte, wenn man hätte verhandeln müssen und die Krim abgeben wollen, dann hätte man das zu Beginn des Krieges tun müssen. Da wäre Zelensky auch bereit gewesen. Aber jetzt sind da Menschen mobilisiert worden, Männer in den Krieg gezogen. Es gab Butcher, es gab das Morden. Butcher, ja. Und du kannst jetzt, nachdem so viele Menschen in den Krieg mussten, gezwungen worden sind zu kämpfen, doch nicht sagen, jetzt, nachdem wir gekämpft haben, jetzt nimm doch die Krim. Ne? Jetzt, wo wir kämpfen und die Waffen bekommen haben, um uns einigermaßen zu verteidigen, nimm doch die Krim. Es ist ein ganz komplizierter Moment in diesem Krieg, weil ja Putin jetzt diese neue Offensive im Donbass startet und man merkt, er will die jetzt wirklich fertig machen, weil er, falls es zu Verhandlungen kommt, irgendwas gewinnen will. Wenn er nicht die Krim kriegt, will er den Donbass, also was auch immer er da macht. Aber ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir zurückfallen in diese Denkensweise des Kalten Krieges und am Ende haben wir wieder ein Despoten, der sagt, wenn ich einen Krieg vom Zaun breche, dann muss ich belohnt werden, sonst ist die Welt kaputt. Und dann vielleicht noch 3 Sätze zu New York Times. Das ist das Editorial Board, das ist mehr als ein Meinungsartikel, ja. Und die New York Times hat natürlich Angst um die eigene Bevölkerung. Die USA will sich zurückziehen, teilweise aus dieser Weltverantwortung. Und ich frage mich tatsächlich manchmal, was wir dann machen werden, wenn die nicht da sind. Aber du sprachst von Zelensky und dass er dieses Gleichnis gemacht hat. Und ja, es geht um die Frage, machen wir jetzt nochmal Appeasement wie in den 30ern? Oder sagen wir, hier kämpft ein faschistischer Herrscher gegen die demokratische Weltordnung? Und ob ich da im Moment auf Kissinger hören wollen würde, weiß ich nicht.
Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Ich verbringe viel zu viel Zeit am Telefon, am Handy. Und wenn ich auf meine Anzeige, was die Bildschirmzeit angeht, starre, dann starre ich entsetzt so lange darauf, dass die Bildschirmzeit noch länger wird. Was nutze ich denn eigentlich? Also bei mir so in erster Linie sind es dann doch wirklich Nachrichtenseiten. Ich daddel gar nicht auf dem Handy, aber ich bin natürlich dann auch recht viel zum Beispiel auf den Musikseiten, aber meistens informiere ich mich oder ich werde informiert und bin sehr viel in den Messenger-Diensten, wo mir dann Freunde und Bekannte schreiben, was ich alles wieder verpasst habe, was ich alles noch machen muss und was ich alles wieder nicht auf die Reihe gekriegt habe. Und da kommt Clark ins Spiel, denn Clark organisiert mein Leben ein kleines bisschen besser. Mit Clark hast du nämlich alle deine Versicherungen im Blick und musst nicht ständig in verschiedenen Apps nachschauen, wann die nächste Kündigungsfrist ist, ob dein Schaden übernommen wird oder an wen du dich wenden kannst. Und hätte ich mal Clark benutzt, dann hätte ich nicht vor 2 Wochen Flatterband an meinem Auto gehabt. Mehr sage ich dazu nicht. Mit deiner Unterschrift bei der Anmeldung wird Clark dein neuer Versicherungsmakler. So können sie deine Interessen gegenüber den Versicherungsgesellschaften vertreten und dir einen digitalen Service mit allen Vorteilen anbieten. Das Maklermandat greift für alle deine Versicherungen, die du in der Clark-App angibst und hochlädst. Du kannst natürlich jederzeit und kostenfrei deine Vollmacht zum Maklermandat widerrufen. Vergiss also das mühselige Suche nach deinen Policen und manage deine Versicherung digital on the go 24/7. Ach Gott, ja, das wäre so schön. Das muss man machen. Das ist fantastisch. Das könnte mein Leben so deutlich erleichtern. Hol dir ein Upgrade mit Clark. Also Clark spendiert allen HörerInnen einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen. Clark.de. Bei der Registrierung den Gutscheincode Filterkaffee54, alles groß geschrieben. Ja, Filterkaffee54. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Brands wie Adidas, Amazon, DAZN. Und bei zwei Versicherungen, da sind es sogar ganze 30 Euro. Also probiert die Clark-App doch selbst einmal aus. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Folge.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Massaker in Uvalde, Texas. Viele Leute hier decken sich jetzt umso mehr mit Waffen ein, so zitiert der Spiegel seinen Korrespondenten Roland Nelles, der von dort aus berichtet. Und ja, es ist eine Situation, die ja fast ein bisschen auch so ist, wie wir das befürchtet hatten. Dass nämlich die Reaktion auf das, was da geschehen ist an der Schule. Es sind
21 hatte ich zuletzt gelesen. Jetzt kam gerade die traurige Nachricht über die New York Times, dass ich glaube Acosta oder wie hieß der, den genauen Namen weiß ich nicht, aber der Mann der Lehrerin, die erschossen wurde, der ist jetzt auch gestorben an einem Herzinfarkt.
Ja, ist das nicht fürchterlich? Sie haben glaube ich 4 Kinder oder so. Und das ist Horror, wirklich absoluter Horror. Und das, was da geschehen ist, jetzt versuche ich mal ganz kurz, also meine Gefühle wiederzugeben. Also du liest die Ticker-Meldung, es gibt einen Amoklauf in den USA und das Einzige, was mir fast überbleibt, ist kurz vor Schulter zucken. Das, als würdest du, es hat so ein bisschen das Gefühl wie zur Hochphase von Corona, dass es irgendwo einen Corona-Hotspot gibt. Will sagen, es ist in den USA mittlerweile gefühlt schon fast so ein bisschen endemisch. Der wievielte Amoklauf war es jetzt in diesem Jahr? Der 100. oder so? Das ist eine absurd hohe Zahl. Und erst über die Bilder von den Kindern, die gezeigt werden, und über die Rede von Steve Kerr, dem Basketballtrainer, bekommt das Ganze für mich auch endlich wieder den Schrecken, der es tatsächlich faktisch ist. So auf die Art und Weise gelange ich dann doch wieder an die Emotionen, die an dieser Stelle die Gerechtfertigten sind. Ich werde traurig, es ist wahnsinnig bedrückend. Ich meine, gestern war Vatertag und an diesem Tag gucke ich mir die Bilder von den kleinen Kindern an, diese hoffnungsvollen Gesichter, die halt einfach, die nicht mehr leben, die erschossen wurden. Und du hast in den USA die Situation, dass eben nicht das passiert, was man mit unserer vielleicht eurozentristischen Brille erwartet, dass die Waffengesetze verschärft werden, dass es das absolute Minimum gibt, den Background-Check oder das Verbot von den AR-15-Sturmgewehren. Nichts dergleichen wird passieren. Du siehst ja jetzt schon die Tendenzen Republikaner, die sich gegen all das sperren werden und die all das wieder verhindern werden. Und du merkst halt einfach, außer Thoughts and Prayers wird nichts geschehen, was dafür sorgt, dass es nicht in wenigen Tagen oder Wochen die nächste Push-Mitteilung geben wird mit dem nächsten Amoklauf. Denn die Zahl hat sich ja drastisch erhöht.
Ich habe da schon auch so ein, wie du beschrieben hast, so ein Filter. Ich gebe zu, dass man kann da nicht jedes Mal rein. Ich habe, als es passiert ist, nochmal nachgeschaut. Es gibt ein Gun Violence Archive. Also es gibt 250 solcher Gewalttaten jährlich in den USA. Und ich weiß, im Studium noch habe ich irgendwann oder kurz danach eine Frau kennengelernt, die in diesen School-Shootings mit Columbine Menschen verloren hatte. Und ich habe sie damals unterrichtet, weil ich nebenher unterrichtet habe. Und die saß da und war völlig erledigt. Da war es natürlich dann ganz nah. Aber dieser Wahnsinn, diese Unvorstellbarkeit, die leben in einem kriegsähnlichen Zustand, was das angeht. Also du schickst dein Kind morgens in die Schule und kannst dir einfach gerade dort nicht sicher sein, dass das ein sicherer Ort ist, wo die Kinder einfach lernen dürfen. Genau. Es gibt zig Studien, die belegen, dass es, wie du gesagt hast, dass die Verfügbarkeit von Waffen ist, die das so ermöglicht. Und trotzdem das Gewaltproblem in diesem Land, diese krasse Kaputtheit in dieser Hinsicht, ich meine, dass die sich dann auch in der Form diese Waffen besorgen können, ist ja eins, aber dass sie auch in dieser Kultur leben, die diese Gewalt so produziert, der muss ja auch in diese, wie soll ich sagen, in die psychische Verfassung kommen, die Waffe zu wollen, andere töten zu wollen. Er soll ja auch einem jungen Mädchen in Frankfurt, einer Deutschen, geschrieben haben vorher. Und ja. Ich denke mal an einen Ami im Studium, den allerersten, den ich kennengelernt habe, der hat immer gesagt, so, er sei ganz froh, in Europa zu sein, weil er hat das Gefühl, unsere ganzen kapitalistischen, spätkapitalistischen Gesellschaften sind eigentlich wie ein Wucher, sind krank. Und in den USA ist es einfach schon ein extrem fortgeschrittenes Stadium, während er hier das Gefühl hat, es gehen noch einige Dinge langsamer und vielleicht lässt sich noch einiges verändern. Und immer, wenn sowas passiert, du sagst es, man lässt an sich ran und dann denkst du andererseits, wir haben ja bei allem inzwischen auch einen Abwehrreflex, weil es passiert so viel Elend gerade auf der Welt. Was kannst du überhaupt an dich ranlassen? Dann brauchst du diese Bilder, um es an dich ranzuholen. Das Ding, das Ergebnis ist, glaube ich, dass wir alle diese USA immer weniger verstehen und ihr gleichzeitig aber immer ähnlicher werden. Denn auch bei uns kaufen ja immer mehr Leute Waffen. Und auch bei uns dieses Krankheitsstadium-Bild, es stimmt schon und erschreckt mich auch ein bisschen. Und ich muss dir noch eine Sache erzählen. Es gibt bei Arundhati Roy, der Gott der kleinen Dinge, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, da gibt es so eine Szene, da geht sie ja aus Indien, wo es dieses Kastensystem gab und wo natürlich die Menschen sehr arm sind. Und sie geht in die USA, in dieses große Land der Träume, wo man sich alles erfüllen kann und kommt in so ein Haus und da steht irgendwie der Hausmeister hinter schusssicherem Glas. Und die schreibt ja so poetisch und am Ende sagt sie ganz einfach, naja, wenn das sozusagen das Land der unbegrenzten Träume ist, dass der Hausmeister hinter schusssicherem Glas ist, dann will ich gar nicht wissen, wie deren Albträume sind. Und und das blieb mir immer diese, weißt du, diese Präsenz aus Europa kommend. Wir haben ja auch keine gated communities gehabt. Also dieses, was der soziale Wohlfahrtsstaat oder wie nennt sie, was wir da an Frieden erkämpft haben durch Sozialpolitik, was die USA eben nicht haben. Das machen wir uns als Wert manchmal überhaupt nicht bewusst, glaube ich.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Johnson's Partygate, neue Alkoholregeln in Downing Street, das berichtet RTL. Alkoholgeschwängerte feiern bis in die frühe Rotweinflecken an der Wand und Bilder des Premierministers, der Partygästen zuprostet. Ja, also diese ganze Partygate-Affäre, die ist dann jetzt weitestgehend ausgestanden, so glaubt Boris Johnson und möglicherweise könnte das auch stimmen, wenngleich die Rufe seitens der Engländer nach einem Rücktritt ihres Premierministers nicht wenige sind, aber wahrscheinlich war es das schon. Aber es ist schon interessant, es gibt jetzt halt einfach dann die Regelung, dass also in Downing Street Number 10 es also jetzt neue Regeln gibt und Alkohol im britischen Regierungssitz soll jetzt weitestgehend verboten sein. Mitarbeitern ist kein Alkoholkonsum in Downing Street Number 10 gestattet. Die einzige Ausnahme gilt für formelle Veranstaltungen, Besuche von führenden internationalen Politikern. Also sagt jetzt im Grunde genommen, sagt jetzt Boris Johnson zu Scholz, du musst kommen. Ich will mir hier endlich mal wieder richtig einen brettern. Ne? Für irgendwas musst du ja gut sein. Also diese ganze Geschichte ist ja Wahnsinn. Also es gab es, glaube ich, auch noch nie, dass ein Premierminister eine Geldstrafe bekommen hat.
Ja, und ich glaube, die meisten mit Geldstrafe oder so Kriminellen sind jetzt quasi in der Downing Street zu Hause, ne? Durch diese ganzen. Ja. Aber weißt du, was wirklich brillant ist? Das ist, dass Boris Johnson es schafft, dass wenn man das liest, man denkt, das Problem sei eigentlich gewesen, dass es in der Downing Street ein Alkoholproblem gibt, dass eigentlich dort anonyme Alkoholiker sich treffen und sich nicht unter Kontrolle haben oder so. Also er hat das Ganze so krass umgeframed, dass wir überhaupt nicht mehr darüber reden, dass es darum geht, dass er ja seine Bevölkerung schlecht behandelt hat, dass er seiner Bevölkerung nichts erklärt hat, dass er eigentlich am Ende durch diese Verlogenheit und Korruptheit, die er da an Tag legt, die ganzen Maßnahmen in Frage gestellt hat, dass sich natürlich alle Verschwörungstheoretiker bestätigt sehen. So, es gab ja nichts zu fürchten, man sperrte einfach die Bevölkerung ein und man und der Typ macht jetzt einen Verhaltenskodex, wie wir den Alkohol in den Griff kriegen. Also er ist ja schon brillant, ja. Also du redest
ja, oder?
Ja, weil man redet ja nicht mehr über seine Misshandlung der Bevölkerung oder um die Privilegien, die er sich herausnimmt im Hinblick auf die Menschen, die er da schlecht behandelt hat oder dass es ihnen scheißegal war, wie es den Leuten geht, wie sie leiden, obwohl er für sie verantwortlich ist, sondern wir reden darüber, wie die Downing Street ihr Alkoholproblem in den Griff bekommt.
Ja, und dieser Report, dieser 37-seitige Bericht ist ja wirklich toll. Also wenn man das hört, da ist die Rede von schweren Alkoholexzessen. Eine Person musste sich übergeben. Zwei andere hatten, Zitat, eine kleine Auseinandersetzung. Der BBC-Korrespondent Chris Mason sagt, man kann die Menge des Alkohols fast riechen, die bei diesen Partys in der Regierung getrunken wurden, als Partys verboten waren. Ja, das ist natürlich wirklich nicht das, was man von seinem Premierminister hören will. Wobei, wenn Boris Johnson aussagt, er kann sich an nichts erinnern, dann kann das möglicherweise sogar exakt stimmen.
Das heißt ja immer, es braucht ein Bauernopfer, aber der macht ja gleich so eine Bauern, wie nennt sich das, eine Feldarmee an Bauernopfern. Also der würde ja wirklich alle seine Bauern vom Feld jagen beim Schach, um zu sagen, ja, aber ich bleibe König. Ne? Also es ist schon,
ja, total.
Ja, schon ein irrer Kerl. Und ich glaube, er kommt damit durch. Also wir leben ja in einer Zeit, in der du genau mit dieser Macht, den Diskurs jetzt auf das Alkoholproblem in der Downing Street zu lenken, auch durchkommen wirst, wenn die Opposition jetzt nicht stark genug bleibt.
Papala Paparazzi.
Anklage gegen Spacey wegen sexueller Übergriffe, das berichtet der Südkurier. Erstmals waren gegen den Hollywood-Schauspieler Vorwürfe im Zuge der MeToo-Debatten laut geworden. Nun soll Kevin Spacey wegen 3 weiterer Fälle von sexuellen Übergriffen erneut vor Gericht. Er ist in Großbritannien wegen sexueller Übergriffe auf 3 Männer angezeigt worden. Es handele sich um insgesamt 3 Fälle in London aus den Jahren 2005 und 2008 sowie einen Fall in der südwestenglischen Grafschaft Gloucestershire von 2013. Das teilte die britische Staatsanwaltschaft am Donnerstag in London mit. In einem der Fälle werde er angeklagt, eine Person zu, Zitat, penetrierenden sexuellen Aktivitäten genötigt zu haben, hieß es weiter. Dazu soll es 2008 gekommen sein. Ja, seit 2017 ist Kevin Spacey ja im Grunde genommen tatsächlich, da kann man den Begriff gecancelt, glaube ich, mal benutzen, denn zurückgekommen ist er seitdem nicht. Und jetzt halt noch das. Was lehrt uns das über Männer wie Kevin Spacey oder die Showbranche? Fragezeichen.
Ja, was lehrt es dich denn?
Naja, mich lehrt es in erster Linie, dass ich vielleicht auch in Zukunft, die penetrierenden sexuellen Aktivitäten vielleicht jetzt nur auf den privaten Bereich beschränke. Konsens. Genau, ist generell konsensuell ist schon mal eine gute Sache, ne?
Ja, Konsens oder? Ist schon eine gute Sache. Mich lehrt es so, ich glaube, ich werde bald echt so, ich weiß nicht, wie man so Figuren nennt, also wie der Narr auf dem Schloss, der wirklich über alles nur noch lachen kann, weil ich bin ja auch irgendwie fertig mit dieser Elite. Ich meine, Kevin Spacey, natürlich hat man den bewundert, wie er spielt. Jetzt nimm mal auch diese Vorwürfe weg. Der taucht ja auch auf im Kontext von Epstein mit dieser Ghislaine Maxwell oder wie die hieß. Ne? Also ich frage mich tatsächlich, ob ich jetzt langsam in so eine, was weiß ich, voraufklärerische Bauernwut komme und sage, diese korrupten schweinischen Eliten. Also ich habe langsam überhaupt keinen Bock mehr auf deren Geschichten. Das geht weiter bei Amber Heard und Johnny Depp. Ich bin, glaube ich, die Einzige, die davon gar nichts wissen will. Obwohl man da so toll Rollenbilder analysieren. Ja, ich kann das nicht sehen. Ja. Also dieses Ganze, was ich bin da ausgestiegen, als diese Story kam mit, dass sie sein, ihr Code auf
Bett geschissen. Sag ruhig, wie es ist.
Ja, ins Bett. Das kannst du ja sagen. Ich will es gar nicht sagen. Ich habe echt langsam, gebt mir normale Leute. Also gebt mir Back, ich weiß nicht.
Olaf Scholz.
Nee, das war so normal wieder nicht. Also keine Bürokraten. Aber ja, so ein bisschen normale Street-Credibility und nicht so Reiche, die so gelangweilt sind mit dieser Dekadenz. Ne? So wie jeder dritte Film in Cannes ist ja alles bling-bling. Diese gelangweilten Reichen. Und ich habe keine Ahnung, ob Kevin Spacey gecancelt wurde. Ich habe auch keine Ahnung, ob er übergriffig war. Es hat mich vor 3 Jahren sogar interessiert. Aber inzwischen ist das alles so komplex geworden, dass ich sage, löst in den Gerichten, lasst mich mein Leben leben und ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun.
Ja, ja, ich glaube, die Sache ist sogar vergleichsweise einfach, behaupte ich jetzt mal.
Ach, du hast es wieder gelöst.
Die Showbranche, nee, gelöst habe ich sie gar nicht. Ich fürchte nur, du wirst in Zukunft noch einige Sachen von der, wirst du noch hören. Übrigens genauso wie du noch einige falsche Doktortitel werden jetzt auch nochmal aufgearbeitet, denn wir reden ja hier zum Beispiel über die Jahre 2005, 2008, ja, damals war das in diesem Hollywood-Feudalismus in der Showbranche vermutlich sogar vergleichsweise normal, dass solche Typen oder von mir aus auch manche Frauen mag sein, also mächtige Menschen, sich das genommen haben, was sie wollten und niemand hat widersprochen. Und dann hast du Jahre später oder ein Jahrzehnt später plötzlich MeToo und alles ist anders und alles wird auf den Kopf gestellt und die alten Regeln gelten nicht mehr, aber vieles wird ja dann so rückabgewickelt. Und nach den neuen Regeln wird das Verhalten von damals natürlich nochmal kritischer betrachtet. Und da es mitunter ja auch justiziabel ist, kommen solche Fälle dann jetzt vor Gericht. Und,
ja, in den USA, aber bei uns ist es ja nicht justiziabel. Bei uns ist es ja nicht mal justiziabel, wenn es gerade frisch passiert, so richtig, oder? Also bei uns kommen doch auch die meisten durch. Also ich bin im Moment, ich sag mal so, meine
Ressourcen... Wird wahrscheinlich in den USA auch so sein, schätze ich mal.
Ich sag's dir so, Corona hat mich ich habe diese 2 Jahre, ich muss meine Ressourcen ganz anders organisieren, Micky. Die MeToo-Debatte, die habe ich selber geführt, das war, glaube ich, 2019 bis 2021, ist auch wichtig, aber ich bin jetzt dafür, wir Frauen müssen selber kämpfen. Kevin Spacey soll verurteilt werden, wenn es Beweise gibt, ist mir völlig wurscht, ob er gecancelt ist. Ich habe im Moment totale Priorisierungsmanie. Ich will irgendwie Krieg in der Ukraine lösen, Hunger in der Welt lösen und was war das Dritte? Ja. Klima müssen wir uns kümmern. Ja. Ich weiß, das macht solche Shows dann am Ende überflüssig, aber weißt du, die Menge an Worten, die wir dann lassen und auch diese Analyse von Rollen, ich bin überfordert. Ich glaube, Johnny Depp und Amber Heard haben mich einfach überfordert, weil Johnny Depp hing auch mal an meinem Mädchenzimmer, weißt du? Ich habe den mit diesem roten Pulli da hängen gehabt und seinen braunen Schmachthaaren und Blick und so. Und jetzt sitzt er da wie so ein fertiger Typ und soll auch noch der Gute gewesen sein. Alles okay, aber es ist mir zu viel. Ich habe Besseres zu tun.
Gewinner des Tages.
Beziehungsweise Gewinnerin. Und das sollte doch etwas sein, was die Autorin von She Rose begeistert. Belarus-Aktivistinnen geehrt, Karlspreis für mutigste Frauen Europas, das berichtet NTV. Sie sind die Gesichter der belarussischen Demokratiebewegung Maria Kolesnikova, Veronika Tsepkalo und Svetlana Tichanowskaja werden in Aachen für ihren Mut im Kampf gegen Machthaber Lukaschenko geehrt. Bundesaußenministerin Baerbock zollt ihnen tiefen Respekt und appelliert an Europa. Ja, wir erinnern uns vor ziemlich genau einem Jahr, fast auf den Tag genau, da war Lukaschenko nämlich das Dreckschwein des Monats, denn da hat er nämlich gerade Protasevich aus der Luft geholt. Es ist auch schon wieder ein Jahr her und wir erinnern uns, nicht nur im Zuge dessen, sondern schon deutlich vorher, sind diese mutigen Frauen in den weißen Gewändern auf die Straße gegangen, um gegen die, tja, wie soll man das nennen, Wahl von Lukaschenko zu protestieren. Was ist eigentlich seitdem passiert dort?
Ja, deswegen gut, das wiederum, Micky, sehr cool, dass du es auf der Agenda hast und auch gut, dass sie diesen Preis bekommen. Ich glaube, das ist eine der unterberichterstattetsten Ereignisse, die aber politisch von so einer großen Bedeutung waren. Und, wenn wir ehrlich sind, wir gucken auch da nicht mehr hin. Ich weiß leider nicht mal mehr genau. Ich habe neulich sogar ein Interview geguckt zu den 3 Frauen und habe es wieder verdrängt. Es ist aber auch so eine Flut an Dingen im Moment. Und ich glaube, früher habe ich bei solchen Preisen auch oft gedacht, Feigenblätter und so, aber es ist schon irre wichtig. Und die eine durfte ja immer noch nicht kommen, ne? Die eine sitzt ja immer noch im Gefängnis. Und ich wünschte, wir würden mehr über solche Frauen reden als über Henry Kissingers. Und ich glaube nicht, dass die 3 sagen würden, wir sollen Putin Kiew geben.
Vermutlich nicht, nein. Das war ja wirklich beispiellos mutig. Aber trotzdem stellen wir ja auch fest, es hat sich nichts geändert. Also Lukaschenko ist ein wichtiger Verbündeter von Wladimir Putin. Gerade jetzt kann also auch darauf setzen, dass auch in Weißrussland alles dafür getan wird, dass er an der Macht bleibt. Und da wird man natürlich dann immer auch so ein Stück weit, man resigniert, weil man feststellt, ich meine, das sind ja auch Dinge, die kennen wir ja beispielsweise auch aus dem Iran, wo es auch immer wieder Proteste von Studierenden gibt und man hofft und wünscht, dass es diesen Kipppunkt gibt, dass es irgendwann dann doch gelingt, eine solche Regierung, wenn man sie überhaupt auf die Art und Weise bezeichnen kann, zu stürzen. Und dann stellen wir doch immer wieder fest, egal wo wir hinblicken, sei es Weißrussland, sei es der Iran, Afghanistan, es geschieht dann doch wenig, was dazu führt, dass sich für ein Land und für die Bevölkerung dort etwas zum Positiven wendet.
Ja, das würde ich so nicht ganz sehen, weil ich glaube, sonst
würde
ich mich danach in Feigenschnaps ertränken. Ich glaube, die Geschichte ist, du kannst die Geschichte nicht so von Tag zu Tag sehen. Wir müssen halt verstehen, wir leben jetzt und dann ist es durch die Nachrichtenflut, die wir haben, natürlich immens, was auf uns einprasst. Aber natürlich ist die Geschichte ein langer Zeitstrahl und in unserem Zeitstrahl finden diese Dinge statt. Und ich glaube, wir merken gerade alle, dass er gerade vollgekratzt wird von einem schlechten, großen historischen Ereignis. Ist ja immer nie gut, wenn man das Gefühl hat, die Dinge, die man erlebt hat, werden in die Geschichte eingehen, weil sie meistens dann groß und negativ sind. Im Moment dunkelt sich an vielen Stellen der Welt vieles ab und wir sind gerade beim Thema Frauen, da wurden Frauen für ihren Mut geehrt und schau dir doch mal an, was weltweit mit dem Thema Frauen passiert. Du hast den Iran erwähnt, die Lage der Frauen wird immer schlechter.
Wir sehen in Afghanistan, was passiert.
Ja, wenn du Nachrichten sprichst, dann müssen die Frauen mit verschleiern. Wir haben diese Frauen im Stich gelassen. Guckst du, was Putin macht, dann siehst du diese Frauen, die jetzt diesen Preis für Mut bekommen haben und trotzdem kaum Erwähnung finden. In den USA werden Frauen gezwungen zu Kindern, die sie nicht wollen. Also die körperliche Selbstbestimmung wird ihnen genommen. Und das ist ja immer nur ein erster Schritt. Das heißt, an der Lage der Frauenrechte, wie in so einem Seismograph, siehst du ja, wohin tendieren Weltordnungen, apropos, wenn wir mit einem Kissinger-Wort kommen wollen, wird es autoritärer oder wird es liberaler? Das ist ein guter Seismograf. Und wenn diese Frauen diesen Preis bekommen, ich glaube, wir sollten das alle ein bisschen als Aufruf lesen. Ja, ich will es nicht so negativ sehen wie du, weil, wie soll ich sagen, ich habe mit Gerhard Baum mal geredet, ne, für meinen Podcast, und der Mann hat den Ersten Weltkrieg überlebt und aus dem hat sich sein Weltbild formiert und aus dem entstand eine sozialliberale Politik und er brachte etwas Gutes in unsere Gesellschaft. Also ich hoffe immer, dass sozusagen auf diesem langen Zeitstrahl, das ein Leben ist und wir leben ja immer länger, werden Dinge, die jetzt eben in einem 10-20-jährigen Zeitstrahl dunkel sind, vielleicht doch noch einen Turn finden in irgendwas, was uns ein Stück weit weiterbringt. Also ich will nicht glauben, dass wir in irgendeiner Form Ende der Geschichte erreichen, im negativen Sinn. Und auch nicht, dass Putin jetzt einen Knopf drückt, sondern dass wir in einer großen Umbruchphase sind, in der wir halt lernen müssen.
An dieser Stelle möchte ich übrigens darauf verweisen, dass man dieses Gespräch mit Gerhard Baum natürlich noch hören kann in dem wunderbaren Podcast Freiheit Deluxe. Das ist eine Podcast-Reihe, die eine Frau namens Jagoda Marinic nicht nur moderiert, sondern sie führt dieses Gespräch. Und das ist ein fantastisches Medienprodukt, um das mal so kühl und technisch zu sagen, dass sich sehr, sehr lohnt. Also an dieser Stelle nehmen Sie sich die Zeit, abonnieren Sie Freiheit Deluxe. Sie werden es mit Sicherheit nicht bereuen.
Es war jetzt Schleichwerbung, nein, aber wirklich, wenn du mit diesen alten Menschen redest, wirklich das Tröstlichste für mich sind im Moment die Gespräche mit diesen Menschen weit über 80, also wirklich schon Richtung 90 gehend, weil da diese
kleinen... Hey, Kissinger ist 99.
Ja, aber ich könnte dem auch an seinem Kamin würde ich dem auch zuhören, aber bitte nicht, wenn der Zelensky kommentiert, der gerade drüben mit seinen Leuten um sein Leben kämpft, während er irgendwo in seinem wahrscheinlich hübschen Haus in Anwesen sitzt, ja, und seinen ganzen Zynismus rückwärtsgewandt nochmal auslebt. Ja, also wie gesagt, dieses Reden im Moment mit dieser alten Generation, weil da eben eine Gelassenheit kommt für all das, was wir nicht verhindern können und trotzdem dieser Funke Zuversicht, weil allein das Leben an sich schon diesen Wert hat und jeden Tag. Und ich glaube, im Moment brauche ich gerade die Alten ziemlich heftig.
Das gibt's doch gar nicht.
Brauerei. Bei Gaskrise droht Weißbier-Triage. Nicht nur NTV ist geschockt. Die steigenden Energiepreise lösen auch in der Bierbranche Besorgnis aus. Brauen verbrauche viel Energie, betont etwa der Vertriebschef der Brauerei Erdinger. Die gestiegenen Kosten seien grausam, sie haben sich verdreifacht, ja. Und es ist jetzt tatsächlich so, man muss dann irgendwann abwägen, was man noch produzieren kann und was nicht. Zitat, Fassbier wäre am wenigsten gefährdet, das ist am wenigsten energieintensiv, überspitzt ausgedrückt. Wir bräuchten eine Weißbier-Triage, eine Priorisierung bei den Absatzwegen. Ich glaube, jetzt ist der Krieg wirklich beim einfachen Bürger angekommen, ne? Spätestens jetzt, ne?
Ja.
Oder?
Jetzt wird er kämpfen, der Bürger, ja, ne, um sein, ja, Bier. Welches, ja, Bier schmeckt denn am besten? Ich habe keine Ahnung. Welches Bier? Also Weißbier, Braunbier und welches?
Braunbier? Was ist denn Braunbier? Ja, ist der Bruno oder Braunbier?
Ja, aber ich meine, was dann wenn es Weißbier gibt, was ist denn das Gegenteil?
Also Altbier, ne? Wäre dann Braunbier, wäre so. Wahrscheinlich Altbier. Kölsch. Ich mag ja Helles tatsächlich sehr gern. Mag ich sehr gerne und... ja, Pilz, ne, ist ja klar. Ich meine, als Ruhrgebietler ist ja ein schönes Pilz. Da bin ich ja der innere Karl-Josef Laumann und schöne Pilz, ne? Das ist ja wohl völlig klar. Aber Weißbier-Triage, um Gottes Willen. Also
ich habe ja zum ersten Mal im Leben, Micky, letzten Winter Bier getrunken.
Ach ja?
Zum ersten Mal.
Ja.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, Bier stinkt so ganz krass.
War es einvernehmlich?
Nein, also ich habe das wirklich probieren wollen.
Hat Markus Söder versucht, dich zu bezirzen? Schauen Sie.
Nein. Nein, 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 ich hatte einfach so, verrate ich dir jetzt auch nicht, warum ich getrunken wollte. Und es hat gut geschmeckt. Ja? Ja, also ich bin so, es gibt so ein paar, ich weiß aber nicht, wie die heißen, aber es war echt nicht schlecht mit Oliven.
Was?
Mit Oliven schmeckt mir
wie
gut.
Mit Oliven? Was jetzt aber, also anbei, ja, nebenbei gereicht oder waren die drin?
Nein, ich trinke mein Martini immer mit Oliven.
Ja, ja, aber
also
doch nicht das
ich
Bier.
Auch mein Bier trinken.
Also,
doch, habe ich auch mit Oliven getrunken.
Also Jago, du bist eine Frau mit Stil und Klasse, aber an dieser Stelle ist das ja wirklich eine Form der Selbstentblößung. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch heute...
Warum?
Du Bier mit Oliven, ein Bier. Das ist ja wirklich kurz vor der Barbarei. Also ist ja Wahnsinn.
Entschuldigung. Das waren Menschen aus Spanien und die trinken halt Bier, habe ich zum ersten Mal mitgetrunken und dann habe ich Oliven dazu bekommen, die habe ich dann halt auch gegessen.
Ja, ja.
Was ist jetzt daran barbarisch? Und ich glaube...
Haben die Spanier dich dabei sogar gefilmt?
Ich glaube, es waren sogar Anchovies drin. Ist das dann ganz
besonders eklig? Bist du dir sicher, ob es wirklich Bier war oder war es einfach Gazpacho?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es auch Avocado.
Ja, naja, gut. Okay. Also wir enden jetzt so, weißt du was? Wir machen das jetzt
nein,
so.
Nein, ich ende jetzt nicht auf Bier mit Oliven.
Wieso und denn nicht? Wieso gemacht. Denn nicht? Aber die Alternative
weil ich
wäre.
Jetzt rüberkomme, ja. Jetzt wollte ich voll stolz sagen, dass ich auch mal Bier getrunken habe und es sogar gut war.
Ja, okay.
Und jetzt sagst du, ich bin Barbarin.
Nein, nein, das ist. Ach, du kannst doch sowieso alles machen. Bei dir ist ja so, du hast ja so, wie soll ich das sagen, so eine Aura von Klasse und Kultur. Du kannst sowas ja machen. Dir attestiert man ja immer einen tieferen Sinn dahinter. Oder bei dir hat man immer gleich das Gefühl, du hast auf einer weiten Reise das mal irgendwo gelernt. Wenn ich das mache, dann hat man einfach das Gefühl, ich habe bereits 1,9 Promille im Kopf und bin wieder nicht Herr meiner Sinne und zünde als nächstes einen Puff auf Mallorca an mit meinen 13 Kegelbrüdern aus dem Münsterland. Also von daher, ja.
Nee, ich bin einfach so, ich bin so Straßenkindschule. Wenn du Straßenkind bist, lernst du, egal wo du hingehst, du musst das Pokerface aufsetzen, dass egal was um dich herum passiert, dass du es irgendwie richtig gemacht hast, weil sonst wirst du ja angeklagt. Und ja. Das ging dann so weit, dass ich habe irgendwann mal Flamenco tanzen gelernt und es war so, dass die Lehrerin uns darum, es war total schwierig und man musste sich immer in alle Richtungen drehen und ich war immer die, die sich komplett falsch gedreht hat, aber alle und sogar die Lehrerin haben gedacht, sie machen es falsch.
Ach, wirklich?
Und dann wirklich, und da hat die Lehrerin sogar irgendwann so guckt, sag mal, du bist es. Ich so, was? Ja, du machst es komplett falsch. Und es war so, dass ich halt gelernt hatte als Straßenkind so, du musst immer so gucken, als ob du auf keinen Fall warst. Ne?
Exakt.
So, ja. Egal was passiert, egal wie viele Fehler du machst, you've never been.
Ey, du ne? bist du der Boris nie. Johnson des ja. Flamenco.
Ja, danke. Ey, ich muss heute wohl auf negative Touren enden. Okay, ich bin auch Boris Johnson. Morgen, Mickey,
nein, kommt du hast dann, diese Lieder, du hast diese Leadership-Qualitäten. Du kannst den Leuten, selbst wenn du es falsch machst, du kannst es so überzeugend performen, dass die Leute am Ende sagen, ja, das wird schon richtig gewesen sein.
Ja, aber
so.
Der Unterschied, ganz tief im Kern denke ich, scheiße, ich mach's falsch und Boris Johnson denkt, ich bin so geil wie kein anderer.
Ja, ich fürchte auch. Naja, gut. Ich möchte an dieser Stelle positiv mit Flamenco enden, deswegen werde ich das nur als Randnotiz hier nochmal bemerken. Ray Liotta ist tot. Der großartige Ray Liotta ist mit 67 Jahren gestorben und Andy Fletcher, der Keyboarder von Depeche Mode. An dieser Stelle gilt also vor allen Dingen mein Mitgefühl Marco Seifert, dem größten Depeche Mode Fan, der jetzt wahrscheinlich gerade, ja, weiß ich auch nicht, also mein aufrichtiges Beileid. Siehst du jetzt doch einen Downer hinten raus, es tut mir leid, aber ich wollte es wenigstens noch gemeldet haben.
Ja, aber ich reiße es raus, Micky, ich reiße es raus. Ich habe das geile Zitat mit, ne, von Henry Hill, ne, und da sitzt er im Haus und lebt ein scheiß langweiliges Leben wie wir alle und sagt am Ende, ne, und jetzt muss ich doch leben wie an average nobody. Get to live like the rest of my life like a schnuck.
Oh, toll. Fantastisch. Dankeschön.
Ich danke dir.
Für dieses tolle Zitat und für das schöne Gespräch. Aber das ist ja immer fantastisch mit dir. Deswegen lade ich dich ganz herzlich wieder ein. Geh nicht zu Corbinian Frenzel, komm zu mir.
Nein, ich gehe ja fast immer zu dir. Nur halt, aber ich bin mit deinen Fans auf Twitter halt immer so lang beschäftigt, dass ich zu dir nicht komme. Tut mir leid, die sind einfach so charmant,
ja, das sind
dass
sie.
Du echt schlechte Chancen hast. Ja, bei denen, wenn man so denkt, muss ich jetzt hier mit Micky reden oder mit seiner Crowd twittern, dann bin ich definitely erstmal bei deiner Crowd.
Ja, es ist okay. Also hören Sie Freiheit Deluxe, meine Damen und Herren, mit der wunderbaren Jagoda Marinic und demnächst dann auch wieder hier bei uns. Ich freue mich sehr darauf. Mach's gut. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und allen anderen natürlich auch.
Und Sparstrom.
Oh Gott, die Weißbier-Triage. Ciao.
Scheiße. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Niki Hassan-Nier. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Lara Schneider. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!